Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Stanley Cup Final 2024 hat begonnen. Spiel Nummer 1 ist zu Ende. Es fand statt am Sonntagmorgen mitteleuropäischer Zeit ab 2 Uhr. Und Spiel Nummer 1 endet mit einem Sieg der Heimmannschaft. Ein 3:0 für die Florida Panthers. Und wer die Stanley Cup Playoffs bisher verfolgt hat und zum Beispiel Spiel 1 im Eastern Conference Final gesehen hat zwischen den Panthers und den New York Rangers, der könnte denken, naja, also es war so ein ähnliches Spiel. Florida das bessere Team und dann auch am Ende verdient und souverän 3:0 gewonnen. Aber ich glaube, das Gegenteil war der Fall. Es ist ein Spiel, was die Edmonton Oilers in vielen, vielen Bereichen dominiert haben. Und wir gehen mal einmal erstmal durch, was das Scoring betrifft. Die Florida Panthers schießen das erste Tor im Stanley Cup Final. Carter Verhaeghe mit seinem 10. Playoff-Treffer. Schön vorbereitet von Barkov nach etwas unter 4 Minuten die Führung für die Heimmannschaft. Sehr, sehr wichtig natürlich. Erstes Tor sollte im Grunde so ein bisschen Sicherheit bringen. War ein Tor, wo Barkov sich dann außen durchgesetzt hat. 3-auf-2 Situation. Die Forechecker der Edmonton Oilers vielleicht ein bisschen tief, vielleicht ein bisschen zu weit. Dann committed in die offensive Angriffszone auf Seiten der Florida Panthers. Und dann etwas spät vielleicht im Zurückkommen. Stuart Skinner da, denke ich, ohne Chance. Und ohne Vorwurf, ohne Chance will ich nicht sagen, aber ohne Vorwurf ist kein Tor, wo man sagen kann, da war irgendeine Art von Torwartfehler mit dabei. Und auch die Reaktion von Connor McDavid zeigte, glaube ich, dass er sich da so ein bisschen geärgert hat, dass sie entweder vorne den Puck nicht behalten konnten oder aber dann eben entsprechend hinten etwas zu spät kam. 1-0-Führung für die Florida Panthers. Das zweite Tor, auch wieder früh im Drittel, im zweiten Spielabschnitt, Evan Rodriguez, das war so ein Tor, finde ich, so ein typisches Tor, wo ich mit gerechnet habe. Forecheck der Florida Panthers, Sam Bennett ist es, der den Puck dann da reinschießt, auch dann das Race gewinnt zum Puck, den Kampf an der Bande gewinnt, dann zurückspielt in Slot und Evan Rodriguez macht sein 4. Tor in den Playoffs. 2:0 Führung für die Florida Panthers, auch da Skinner ohne Vorwurf, beides Tore, wo du dem Torhüter eben nichts vorzuwerfen hast. Und das dritte Tor, das 3:0 mit noch 5 Sekunden auf der Uhr. Luostarinen mit seinem 2. Powerplay-Tor, ein Empty-Net-Goal, nachdem die Oilers, ich glaube, die letzten knapp 2 Minuten dann mit 6-5 agieren konnten und dementsprechend da das 3:0 dann kurz vor Ende durch die Florida Panthers. Ja, wie gesagt, wer das reine Ergebnis sieht, wer sieht 3:0, der denkt, okay, Florida hat die Chance zu Hause genutzt, ist dominant rausgekommen, hat die Vorteile genutzt vom letzten Wechsel und so weiter und so weiter. Aber wenn wir einfach mal grob jetzt durch die klassischen Statistiken durchgehen, dann sehen wir zum Beispiel 32-18 Torschüsse für die Edmonton Oilers. Wir sehen 21 geblockte Schüsse bei den Florida Panthers und wir sehen ja erstmal auch bei den klassischen Werten eine Dominanz der Edmonton Oilers. Aber wenn man dann in das Spiel reinguckt, dann ging das im Grunde schon nach ein paar Sekunden los, dass Sergei Bobrovsky sich da ja so ein bisschen verspekuliert und dann den Puck daher schenkt und die Edmonton Oilers die erste richtige Torchance nach kurzer Zeit hatten. Ich schau mal, Hyman, Snapshot, Chance of Scoring 12,5%, also das war direkt nach 20 Sekunden die erste Torchance für Edmonton und im Grunde ging es dann so weiter. Wir haben ein Spiel gehabt, wo Edmonton die dominante Mannschaft war. Wir haben ein Spiel gehabt, wo Edmonton die bessere Mannschaft war, wo sie viele, viele Torschussversuche hatten. Wenn wir jetzt mal schauen bei den Corsi-Werten, sie hatten im ersten Spielabschnitt 64%, im zweiten 61%, im letzten 60%. Also auch durch die Bank alle drei Drittel Edmonton das bessere Team. Wobei ich sagen würde, der letzte Spielabschnitt war so der erste, den man, denke ich, als ausgeglichen bezeichnen konnte. Aber Edmonton insgesamt einfach die schnellere Mannschaft. Sie haben viele Torchancen generiert. Sie hatten, glaube ich, drei klare Breakaways. Sie hatten drei Powerplays. Das war ein Thema, was wir vor der Serie besprochen hatten, dass es drauf ankommt, wenn Edmonton in Überzahl ist, dass die da auch die Tore dann machen. Das haben sie nicht gemacht. Sie hatten zwei Unterzahlspiele, die sie wieder gut verteidigt haben. Also im Grunde, wenn man alle Punkte aufschreiben würde und immer einen Haken dran machen würde bei Edmonton, was hat funktioniert? Wir haben Powerplay-Chancen gehabt, wir haben Powerplay-Chancen generiert, wir haben Florida wenig Torchancen selber eröffnet, wir waren selber eigentlich das schnellere Team, wir haben den Forecheck von Florida gar nicht so zur Geltung kommen lassen, wir haben selber keine wirklich oder nicht viele Strafen genommen, wir haben selber sehr gut in Unterzahl gespielt, wir haben bei 5 gegen 5 gut gespielt, wir waren im Grunde in allen Bereichen das bessere Team, außer im Scoring, außer da, wo es dann am Ende zählt, auf dem Scoreboard haben sie eine 0 stehen und das lag daran, dass sie ja die Torchancen nicht verwerten konnten. Zum einen natürlich auch hat Sergei Bobrovsky ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, da war jetzt aber auch nicht so der, ich sag jetzt mal, da war kein Save dabei, wo du sagst, das ist jetzt eine Parade gewesen, wo man damit rechnen konnte, den darf er eigentlich, sage ich jetzt mal, statistisch nicht halten, sondern es waren alles wirklich gute Torchancen, diese Breakaways zum Beispiel, aber da hat er eben ja auch mit seinen Basics gut reagiert, er macht unten das Tor unglaublich dicht, er ist sehr gut mit seinen Schonern, da war die eine Situation gegen Ryan Nugent-Hopkins, wo er eben dann auch sehr, sehr gut das Pad rüberbringt auf die Seite, wo Nugent-Hopkins den Puck dann einfach nicht lupft, nicht hochschießt und das ist vielleicht so die einzige Kritik, die man so ein bisschen an die Edmonton Oilers richten kann, dass sie vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle versuchen müssen, den Puck hochzuschießen. Da ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie da ein Tor erzielen gegen Sergei Bobrovsky. Das war jetzt nicht der Fall. Aber ansonsten, ich habe eben die klassischen Werte gehabt. Wenn ich jetzt mal durch die Advanced Metrics durchgehe, sie hatten 18-6 hochkarätige Torchancen. Je nachdem, wo ich jetzt gucke, bei Natural Stat Trick waren die Expected Goals 3,66 zu 1,85. Beim Money Puck ist das Ganze noch eindeutiger. Da steht 5,61 zu 1,88. Wenn man das nimmt, 1,88, die Florida Panthers haben also quasi die zwei Tore erzielt, die sie sich verdient hatten mit ihren Torchancen. Und die Edmonton Oilers hatten Chancen für 5-6 Tore und haben nicht eins gemacht. Also das ist am Grunde, am Ende das, was unterm Strich steht. Edmonton verpasst es, die eigenen Chancen zu nutzen und die Florida Panthers haben natürlich auch Glück, das muss man ganz klar sagen, wenn du so ein Spiel hast, wo du so dominiert wirst, das hat nicht immer dann was mit Leistung zu tun, das hat nicht immer was mit ja, selbst erspielten Dingen zu tun. Natürlich, ja, sie waren physisch, 63 Hits, 35 für die Edmonton Oilers, das sind fast doppelt so viele für Florida, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie damit irgendwie Edmonton rausgebracht haben, dass sie die Oilers von ihrem Gameplan abgebracht haben. Also das war ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel der Edmonton Oilers. Es war im Grunde, ja, nochmal, also klar, ich weiß, das Scoreboard zählt, aber wenn du das wegnimmst, es war im Prinzip perfekt, so gespielt, wie es sein muss. Auch im Powerplay, sie waren jetzt 0 von 3, aber auch da, sie hatten Torchancen, sie hatten Möglichkeiten. Da war halt in der einen oder anderen Situation, hat McDavid den dann vielleicht nicht ganz richtig liegen oder Hyman schießt ihn hoch übers Tor, der war zwar hochgeschossen, aber dann eben nicht aufs Tor und es waren einfach ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die dann am Ende den Ausschlag gegeben haben für die Florida Panthers, aber im Grunde, wie gesagt, Edmonton kann sich nicht wirklich viel vorwerfen, Strafen gezogen, ja, man kann über die Schiedsrichter sprechen, ich glaube, sie waren auf beiden Seiten nicht gut, ich glaube, die Strafen waren teilweise komisch, also manche, die sie gepfiffen haben, andere da hätte man auch zwischendrin vielleicht ein 5 gegen 3 dann gehabt für Edmonton mit Bandencheck und so weiter. Also da waren schon einige Situationen mit dabei, wo man sagen muss, dass da ja die Schiedsrichter vielleicht nicht so gepfiffen haben, wie man sich das vorstellen würde. Ich glaube aber nicht, dass jetzt eins der beiden Teams groß benachteiligt wurde und dass dadurch jetzt diese Partie entschieden wurde. Edmonton hat die Torchancen nicht genutzt. Florida hat sie genutzt und das ist so die Basis. Auch danach die Interviews, was ich jetzt schon gehört habe, die Aussagen aus den PKs, da ist natürlich auch den Oilers klar, dass sie da ein wirklich gutes Spiel gehabt haben. Auch so ein bisschen vielleicht auch die Mentalität klang so raus, dieses Mojo, dass man gesagt hat, naja, also im Grunde sehr, sehr viele Experten, ich selber ja auch, haben gesagt, am Ende wird sich Florida durchsetzen und Edmonton hat jetzt gezeigt, sie können mithalten, sie können mit der Geschwindigkeit mithalten, sie können selber Torchancen generieren, sie können auch Florida überraschen. Das war ja auch etwas, was ihr so ein bisschen gefragt habt, was sind so die taktischen Sachen, was sind so die taktischen Kniffe? Ich habe mich in der Vorschau sehr darauf versteift, dass vielleicht die Florida Panthers Edmonton durch die physischen Spielweisen, durch die Vorchecks ein bisschen rausbringen können. Das war nicht der Fall, das muss man wirklich sagen, sondern das Gegenteil, eben Edmonton hat das sehr, sehr gut gemacht in vielen Bereichen. In vielen Bereichen haben sie es sehr, sehr gut gemacht, haben sehr, sehr gut das vermieden, sich da selber in Probleme reinzubringen. Und auf der anderen Seite war es dann eben so, die Geschwindigkeit, diese Breakaways, die entstehen natürlich dadurch, dass Edmonton sehr schnelle Spieler hat, dass sie dann auch sehr gut da rausgespielt haben hinten. Pässe kamen dann eben an und ja, du musst halt diese Chancen einfach nutzen. Wenn man kleine Kritikpunkte, ja, natürlich ist es wieder, CeCe und Nurse sind, glaube ich, beide wieder bei beiden Toren auf dem Eis. Beim zweiten sieht Nurse nicht gut aus, finde ich. CeCe verliert den Kampf an der Bande, Nurse kommt zu spät. Das sind dann diese Kleinigkeiten, aber das musst du natürlich jetzt auch sagen. Wie gesagt, ich will mich jetzt nicht immer auf die beiden versteifen, aber dadurch, dass beide Tore natürlich, beide Tore außer dem Empty Net Goal, gegen dieses Verteidigerpaar gefallen sind, musst du schon die Frage stellen, ist das die richtige Zusammenstellung? Vorm Spiel wurde ein bisschen überlegt, ob Kulak dann eben zusammenspielt mit CeCe, ob Broback mit Nurse spielt. Das könnte jetzt was sein, was Knobloch anpasst, dass er da die Verteidigerpaare anpasst, dass er vielleicht auch hinten mit der Herr Ney vielleicht versucht, nochmal was zu ändern. Das kann ich mir vorstellen. Was ein bisschen unglücklich aussieht, vielleicht auch von der Eiszeit her, aber nochmal, auch das ist im Grunde eigentlich nichts, was Edmonton stören sollte. Bouchard hat 27 Minuten Eiszeit, Ekholm hat 19. Das liegt aber daran, dass Evan Bouchard die Powerplay-Situation eben einfach mitspielt. Dadurch allein schon mal 6 Minuten mehr Eiszeit hat. Und das hat Knobloch auch erklärt in der PK danach. Sie versuchen dann eben die Zweierpaare fest rauszuschicken. Das heißt, Ekholm spielt dann nicht plötzlich mit jemand anderem. Und dann zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal mit Nurse oder mit CeCe oder wie auch immer sie das machen wollen. Sondern er wartet dann eben, bis Bouchard ein bisschen verschnauft hat, Luft geholt hat und dann wieder aufs Eis geht. Auch da, das kann sein, dass das irgendwas sein wird, was sie am Ende dann etwas anpassen, aber im Grunde nochmal, finde ich, haben sich die Edmonton Oilers nicht viel vorzuwerfen. Wenn man sich die Shotmap anguckt, das ist dunkelrot rund ums Tor herum. Sie haben die Florida Panthers sehr gut weggehalten. Die beiden Tore, ja, die sind jetzt auch, also eins ist aus dem Slotbereich, eins ist ein bisschen weiter weg, aber ansonsten ist da nicht viel rot ums Tor herum von Stuart Skinner. Das haben sie gut gemacht. Die Schüsse kamen von weiter weg bei den Florida Panthers. Also da, wie gesagt, 40 Minuten würde ich sagen, extrem gut gespielt, die Edmonton Oilers, leider nicht belohnt. Und auf der Gegenseite, Florida haben schlecht gespielt, aus ihrer Sicht, viel zugelassen, sich auf Sergei Bobrovsky sehr, sehr verlassen, sehr, sehr abhängig gewesen von ihm. Das ist sicherlich etwas, was ihnen nicht gefallen wird. Aber Paul Maurice hat auch gesagt in der PK danach, das, was im letzten Drittel passiert ist, das hat ihm gut gefallen, dass sie da eben, ja, diese Rushes dann unterbunden haben, den Druck unterbunden haben von Edmonton. Man hat es ja auch gesehen, die leichte Tendenz jetzt auch beim Corsi-Wert, dass das besser wurde mit jedem Drittel aus Sicht der Florida Panthers, dass sie da am Ende diesen Sturmlauf vielleicht so ein bisschen unterbunden haben von den Edmonton Oilers, dass sie da verhindert haben, sehr unter Druck zu geraten im letzten Spielabschnitt. Das wird ihm gefallen haben. Darauf kann Florida aufbauen, aber da gibt es viele, viele Dinge, die sie anders machen müssen. Viele Dinge, wo sie sich besser positionieren müssen, wo sie hinten etwas besser stehen müssen, vielleicht auch eine bessere Balance finden müssen, dann selber zwischen dem Vorcheck und dem Verteidigen, dass sie Edmonton nicht so viele Chancen ermöglichen. Und dann ja, wird es ein sehr interessantes Spiel 2, glaube ich, weil, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen antizyklisch. Edmonton klar besser, 40 Minuten lang, bessere Torchancen, besser auch eigentlich im Grunde verteidigt, aber Florida gewinnt dieses Spiel Nummer 1. Das ist das, was Sergei Bobrovsky machen kann. Das ist für mich so ein bisschen eben der Unterschied. Skinner traue ich das so in der Form nicht zu, wenn Florida dominiert, dass er dann das Spiel so klauen kann. Und dann, ja, ich freue mich auf Spiel 2. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich wirklich für den Verlauf, weil ich glaube, es wäre wesentlich interessanter gewesen, wenn jetzt Edmonton Spiel 1 gewonnen hätte. Bei Spiel 2, klar, Kaffeesatzleserei, besteht natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass Florida richtig gut spielt, Spiel 2, 2-0 führt, dann wird es natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe für die Edmonton Oilers. Aber nochmal, sie können aus Spiel 1 viel, viel mitnehmen, ein paar Stellschrauben ändern, ein paar Dinge anpassen. Vielleicht ist auch was, wo die Goalie-Coaches ihnen Tipps geben können, wie man gegen Bobrovsky besser abschließen kann, etwas anders abschließen kann. Ansonsten wüsste ich nicht, was sie sich groß da vorwerfen müssen. Und bei Florida ist es so, Glück gehabt, ein Spiel gewonnen, wo du, ja, no business to win it, so ungefähr, aber trotzdem durch Sergei Bobrovsky dann diesen ersten Sieg eingefahren. Und dann schauen wir mal, was da in Spiel Nummer 2 rauskommen wird. Es gilt von mir noch Danke zu sagen, und zwar haben einige von euch eingezahlt in die Kasse. Vielen, vielen Dank, ich will nochmal einmal rausgucken, dass ich zumindest die Namen einmal nenne. Vielen, vielen Dank, wenn ihr das machen wollt, in den Shownotes, entweder über steadyhq.com/sportpassion ein Abo abschließen, einfach reingucken in die Shownotes, da steht's drin. Da könnt ihr eben entsprechend schauen und sehen, was da passiert. Da ist dann die Möglichkeit, entweder darüber was mit einzuzahlen oder aber über paypal.me. Und Andreas hat das gemacht und Sebastian, die beiden haben das gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch. Es gab eine super liebe E-Mail aus Österreich und es gab, glaube ich, auch bei Spotify einen Kommentar aus Österreich. Hat mich sehr, sehr gefreut. Komischerweise, weiß ich aber auch nicht warum. Es gibt ja diese Podcast-Charts-Übersichten. Da tauche ich, also in Deutschland, klar, bei Hockey auf. Dann tauche ich in United Kingdom öfter auf. Luxemburg war zwischendurch dabei. Die Schweiz ist immer wieder mit dabei. Aber komischerweise Österreich nicht. Weiß ich nicht, ob man mich da wirklich nicht hört. Aufgrund des Feedbacks kann es nicht ganz so sein. Aber das fand ich sehr, sehr schön, dass da auch ein bisschen dann aus Österreich was kam und ihr da mir geschrieben habt. Sehr, sehr, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja, und ansonsten, ihr wisst Bescheid. Podcast abonnieren, weitersagen, bewerten, teilen. Also da vielen, vielen Dank an alle, die da mitmachen. Und ja, dann freue ich mich auf Spiel Nummer 2 zwischen den Panthers und den Oilers. Aktuell steht es in der Serie 1-0, nachdem Sergei Bobrovsky einen Shutout in Partie Nummer 1 gefeiert hat. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.